Ich eröffne jetzt die letzte Fragerunde, weise für diejenigen, die auch Interesse am nächsten Thema haben, darauf hin, dass wir nicht pünktlich werden beginnen können, die vorgesehene Runde zum Bereich Kultur, Medien und Hauptstadt Berlin, weil wir ein bisschen Umbaupause haben und der ein oder andere auch ein bisschen Mittagspause zumindest nötig hat. Wir werden nachher festlegen, wie lange wir sie machen. Wir halten sie so kurz wie möglich mit Blick auf Ihre freitäglichen sonstigen Wünsche, die Sie haben mögen. Ich eröffne die Fragerunde und die erste Frage geht an die Kollegin Elisabeth Scharfenberg, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Professor Igel. Herr Dr. Kunz hat vorhin in seinen Ausführungen erwähnt, dass viele Heimbewohnerinnen und Bewohner das Heimrecht noch nicht einmal gelesen haben. Sie sind trotz allem aber sehr direkt davon betroffen und können sich dem Heimrecht auch nicht entziehen. Und gerade weil die Betroffenen das Heimrecht oft nicht oder nicht mehr lesen können, bedürfen sie eines besonderen Schutzes. Herr Professor Igel, stimmen Sie der Einschätzung der Bundesregierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage von Bündnis 90 Die Grünen zu, wonach sich an der Funktion des Heimgesetzes als Schutzgesetz zugunsten der Heimbewohnerinnen und Bewohner nichts ändere, wenn es in die Kompetenz der Länder übergeht? Oder wäre nicht etwa das Gegenteil zu befürchten? Und meine zweite Frage ist, wie soll eine Abstimmung zwischen Pflegeversicherung in der Bundeskompetenz und Heimgesetz in der Länderkompetenz aussehen? Und wie könnte sich das auf eine Qualität auswirken? Danke.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Gröning, SPD-Fraktion.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Die erste Frage geht entweder an Professor Igel oder Professor Klee. Vielleicht können Sie sich untereinander abstimmen. Denn Sie treten ja beide als Vertreter der Bundeskonferenz zur Qualitätssicherung im Gesundheits- und Pflegewesen auf. Und Sie beziehen sich beide auf ein Positionspapier zur Zukunft des Heimgesetzes. Meine Frage ist, halten Sie es für denkbar, dass Sie diese Position genauso in Zukunft gegenüber den Ländern vertreten können, wenn und soweit Sie eigene Heimrechte schaffen? Welche Chancen messen Sie einer solchen Interessenvertretung, die Sie ja im Auge haben, bei? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist Herrn Professor Wabnitz, der sehr eingehend und mehrmals empfohlen hat, in den M84 und dann später 125b das Recht der Behördenorganisation dem Recht des Verwaltungsverfahrens gleichzustellen. Herr Professor Wabnitz, haben Sie vielleicht die neue Vorschrift in 84.1 Satz 3 dabei übersehen oder vernachlässigt? Dort wird ja nicht nur auf den 72.3 Satz 2 Bezug genommen, diese problematische Halbjahresregel, sondern es wird auch auf den Satz 3 Bezug genommen, nämlich eine ausdrückliche Ergänzung des Artikel 31 Grundgesetz zur, wie wir das in dem Verfahren genannt haben, und auch Nicht-Lateiner hatten sich das mit der Zeit zu eigen gemacht, für eine Lex posterior. Also ist damit nicht gewährleistet, dass auch im Recht der, auch im Organisationsrecht sozusagen die Vielfalt nicht platzt und jegliche Einheit oder Einheitlichkeit aufs Spiel setzt, sondern eben im verwaltungswissenschaftlichen Sinne, in dem Sinne, in dem das Herr Pietschers gesagt hat, Proben, Optimierung auch auf der zweiten Ebene angestellt werden können, um damit mit der Zeit auch aus Bundessicht Erfahrung zu sammeln. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das war etwas lang geraten.
Danke Ihnen. Das Wort hat jetzt zu einer Frage der Kollege Markus Kurz, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an Herrn Harry Fuchs. Herr Fuchs, zum Ersten, Sie haben eben deutlich gemacht, dass im Recht für Menschen mit Behinderung, im Rehabilitationsrecht des SGB IX insbesondere, Verfahrensvorschriften eine außergewöhnlich große Rolle spielen und insoweit auch geeignet sind, materielles Recht elementar zu berühren, was Sie zu der Zuspitzung gebracht hat. Es drohe ein Rückfall in die 50er Jahre, was von einigen Kollegen, einigen wenigen Kollegen, mit Kopfschütteln quittiert worden ist. Sind Sie bitte in der Lage, einmal anhand des Bereichs der Frühförderung, also der Förderung von Kleinkindern und Kindern, wo ja eine frühzeitige, zügige, nahtlose Rehabilitation zentral ist für den gesamten späteren Lebensverlauf und nicht zuletzt für die Kostenentwicklung, auch für die Rehabilitationsträger entscheidend ist. Sind Sie also in der Lage, anhand der Frühförderung einmal bitte darzustellen, inwieweit dieser Zusammenhang tatsächlich so besteht? Zweite Frage betrifft den zweiten Teil des Sozialgesetzbuches 9, nämlich den gesamten Bereich der beruflichen Wiedereingliederung. Hier stellen wir fest, dass wir erst jüngst vor 2 Jahren im Deutschen Bundestag zusammen mit Zustimmung des Bundesrates letztlich auch beschlossen haben, eine ganze Reihe von Hilfen etwa zur Ausstattung des Arbeitsplatzes, Verfahren des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements. Wir stellen gleichwohl fest, dass schon jetzt auf der Ebene der Länder, ich nehme das Beispiel Berlin, etwa Mittel der Ausgleichsabgabe anstatt für die berufliche Wiedereingliederung am ersten Arbeitsmarkt verwendet werden, um Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zu finanzieren. Würde also ein Abweichungsrecht der Länder dieses Vorgehen des Landes Berlin plötzlich zu einer Möglichkeit für alle Länder machen? Welche Auswirkungen hätte es auf den Bereich der beruflichen Reha?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Stünker, SPD-Fraktion.
Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will versuchen, mich an die Spielregeln zu halten, obwohl es manchmal ein bisschen schwierig ist, immer schweigen zu müssen bei dem, was vorgetragen wird. Ich musste noch mal zu Artikel 84 zurückkommen. Wenn die Vorschläge, die jetzt hier gemacht werden, dort also Behördeneinrichtungen wieder mit reinzunehmen und so weiter, dann ist also das Grundelement der Föderalismusreform tot. Weil also über Artikel 84 muss man ganz deutlich sehen, es gelingt tatsächlich die Zustimmungspflichtigkeit von Bundesgesetzen im Bundesrat zu halbieren. Wenn wir das, was Sie fordern, wieder aufnehmen, ist die Reform am Ende und die Reform wird sich dann in dieser nicht durchsetzen lassen und sie macht im Grunde dann keinen Sinn mehr. Das muss man wissen, wenn man das diskutiert. Das wussten wir auch. Und von daher war uns völlig klar, dass wir Kinder- und Jugendhilfe in der Kompetenz des Bundes behalten wollten und haben es auch so in die Verfassung wieder reingeschrieben. Dass da die, darf ich auch mal bitte? Wenn Sie vorlesen, darf ich vielleicht auch noch mal argumentieren. Wenn wir die Erforderlichkeitsklausel, die Sie streichen wollen, die ist seit 1994 in die Verfassung gekommen, die haben nicht wir dort hineingekommen. Darum haben wir in Artikel 84 den Satz 4 aufgenommen, den keiner offensichtlich in der Beurteilung mit einbezieht. Darum meine Frage an Herrn Pitschers. 84 Absatz 1 Satz 4. Welche Veränderung bringt der eigentlich zur geltenden Verfassungslage, wie wir sie heute in Absatz 1 haben? Machen wir nicht damit genau das, was heute der Regelfall ist, zum Ausnahmefall und der Bund kann von diesem Ausnahmefall jederzeit Gebrauch machen, als Bundesermessen, an das niemand heran kann. Und damit haben wir das sichergestellt. Frage 1. Dass alle diese Fragen mit Verfahrensvorschriften darüber der Bund weiter regeln kann. Frage 2. Behördeneinrichtung. Kann ich nicht, verwaltungswissenschaftlich betrachtet, gewisse Behördeneinrichtung auch durch materiell-rechtliche Regelung inzidenter in eine bestimmte Struktur bringen?
Vielen Dank. Die nächste Frage hat die Kollegin Abgeordnete Silvia Schmidt, SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte ja gern meine Frage an Experten in eigener Sache gestellt, Lebenshilfe und so weiter. Unsere Politik seit 2001, aber ich stelle noch eine kurze Nachfrage an Harry Fuchs, denn mein Kollege Kurt hat hier schon richtig eingehakt zum SGB 9. Und zwar geht es mir noch mal darum, dass er noch mal kurz darstellt, wie die künftigen Verwaltungsverfahren also zum Leistungsrecht stehen, welchen Zusammenhang es da gibt. Und noch eine Frage hätte ich, welche Auswirkungen haben denn also generell diese Änderungen auch auf das SGB 2? Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Benneter, SPD-Fraktion.
Ja, erste Frage an Herrn Professor Münder. Herr Professor, Sie hatten ja wiederholt darauf hingewiesen, dass das KJHG bzw. SGB 8 zahlreiche Öffnungsklauseln heute bereits vorsehe, die Länder, und Sie hatten es ein Stück vorwurfsvoll gesagt, bisher überhaupt nicht genutzt hätten. Woher nehmen Sie denn dann jetzt die Gewissheit, die Sie auch äußerten, dass die Länder sofort rangehen würden, wenn hier die Möglichkeit jetzt dann dazu bestünde? Die Frage an Sie und die zweite Frage an Herrn Professor Pitschers. Herr Professor Pitschers, wenn jetzt überhaupt nichts passiert, es bleibt alles beim Alten, was ist dann eigentlich mit einer notwendig auch von Ihrem Kollegen Professor Münder, der ja darauf hingewiesen hat, wie dynamisch solche Sozialgesetze sein müssen. Was ist eigentlich mit einer Novellierung in irgendeiner materiellen Frage im Rahmen etwa des KJHG oder auch des Heimrechts? Kann das heute überhaupt noch im Hinblick auf die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Hochschulrahmengesetz, Juniorprofessorenurteil, kann das heute überhaupt noch passieren?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Kollegin Angelika Graf, SPD-Fraktion.
Ich habe noch zwei Nachfragen zu Herrn Fuchs und an Herrn Professor Igel. Die eine eher allgemeiner Art. Ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder darf das Verwaltungsverfahren nur noch in Ausnahmefällen wegen eines besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung durch das Bundesgesetz geregelt werden. Was wären im Sozialrecht Ausnahmefälle wegen eines besonderen Bedürfnisses nach dieser Regelung? Und wie rechtsverbindlich wäre eine solche Definition? Das ist die eine Frage, die ich Ihnen noch gerne stellen wollte. Und die zweite betrifft noch einmal das Thema Heime. Standards und Kosten der Heime haben unmittelbare Auswirkungen auf die Pflegeversicherung. Kann denn der Bundesgesetzgeber dann überhaupt noch eine Pflegeversicherung aus einem Guss machen, wenn die Kompetenz für das Heimgesetz an die Länder geht?
Die letzte Frage zu diesem Themenkomplex stellt jetzt Herr Professor Hennecke von den Kommunalen Spitzenverbänden.
Herr Bierlein, aus praktischer Sicht gefragt, in einer der hier vorliegenden Stellungnahmen findet sich der Satz, notwendig ist, ein Höchstmaß an Fachlichkeit in der Gesetzgebung zu sichern. Das kann nur durch bundesweit einheitliche Behörden und Verfahrensbestimmungen geschehen. Teilen Sie diesen Satz. Zweite Frage, Herr Pitschers, voll anknüpfend an die Fragen von Herrn Kröning und Herrn Stünker. In der gleichen Stellungnahme findet sich der Satz, ohne Mehrbelastungsausgleich zwischen Bund und Kommunen sind die Länder, verfolgen Sie das Ziel einer Reduktion Ihrer Ausgaben, auf Veränderungen in Verfahren und bei Behördenstrukturen angewiesen, wodurch Systembrüche und Friktionen vorprogrammiert sind. Die Föderalismusreform würde für die Sozialordnung und für den inneren sozialen Frieden und damit für den Standort Deutschland einen erheblichen Rückschritt bedeuten. Können Sie das gerade auch vor dem Hintergrund Ihrer letzten Antwort zu den finanzwissenschaftlichen Folgerungen teilen?
Vielen Dank. Ich eröffne die letzte Antwortrunde. Das Wort hat zunächst Herr Dr. Bierlein auf die gerade eben gestellte Frage.
Ich muss gestehen, ich hab's nicht verstanden, auf was Sie sich beziehen. Auf welche Stellungnahme? Können Sie vielleicht noch mal wiederholen?
Ich wollte nur eine Einschätzung zu diesem Satz, dass nur bundeseinheitliche Regelungen die Sozialordnung sozusagen aufrechterhalten können, von Ihnen haben.
Nein, dem kann ich nicht so zustimmen. Also ich möchte mich eigentlich dem anschließen, dass, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass Standards, ja, die auf bundeseinheitlicher Ebene gefasst werden, aber nicht realisiert werden auf Länderebene, wenig Sinn machen.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Fuchs auf die Fragen der Kolleginnen und Kollegen Kurz, Schmidt und Graf.
Schon mal oder in meinem letzten Statement darauf hingewiesen, dass nach meiner Einschätzung man tatsächlich aus dieser Entwicklung heraus die Einheit des pflegerechtlichen, ich sage bewusst pflegerechtlichen, wie auch pflegeversicherungsrechtlichen Handelns, sind ja zwei Dinge, in der Tat dann im Sozialversicherungsrecht regeln muss. Und das bedeutet automatisch, dass das Heimrecht rückgeführt würde, eher auf eine ordnungsrechtliche Aufgabenstellung. Das heißt, die Maßstäbe würden im Sozialversicherungsrecht gesetzt. Auch nach dem schönen ökonomischen Grundsatz, wer die Musik bestellt, der muss auch Auswirkungen auf die Bezahlung haben können. Und es kann nicht so sein, dass die Bezahlung eben von anderen letztendlich mit beeinflusst wird, als von dem, wer die Musik bestellt hat. So. Das ist der eine Punkt zu der Frage, was sind besondere Bedürfnisse? Da wird Herr Professor Igel was zu sagen. Nur ich sage mal, wenn Sie der Diskussion hier gefolgt sind, insbesondere auch das, was Herr Pitscher gesagt hat, dann befinden wir uns ja hier letztendlich im Bereich unbestimmter Rechtsbegriffe, dann befinden wir uns im Bereich höchstrichterlicher und verfassungsrechtlicher Rechtsprechung. Und bis es dann dort irgendwann wieder eine gefestigte Klarheit und Maßstab gibt, ist alles möglich. Das ist zunächst mal die etwas unrechtliche Antwort darauf. Das wird sicherlich von Herrn Igel vertieft werden. Frau Schmidt hatte ja die Frage aufgeworfen, was hat das, wie ist das mit den künftigen Verwaltungsverfahren und auf das Leistungsrecht? Das Problem ist, dass heute auch schon deutlich gesagt worden, natürlich verändert sich das Leistungsrecht unmittelbar nicht. Aber wir haben gerade im Recht der Teilhabe und des Behindertenrechts, haben wir also zwischenzeitlich um die systemischen Probleme, Schnittstellenüberwindung zwischen Sozialversicherungs- und oder Sozialleistungsträgern, haben wir Regelwerke geschaffen, die sind formal Verwaltungsverfahrensrecht, geben aber ein hohes Gestaltungspotenzial. Das heißt also, die Ermessensausübung ist eben hier durch Verfahrensrecht sehr konkretisiert, auch mit der Auswirkung, dass am Ende eben mit den Betroffenen, ich habe das am Beispiel des persönlichen Budgets geschildert, eben auch die leistungsinhaltlichen Definitionen stattfindet. Das heißt also, findet dieses Rahmenrecht, finden diese Gerüste, ich sage immer Gürtel und Hosenträger nicht mehr statt, dann wird sich das natürlich da wieder zurückführen darauf, dass in den verschiedenen Zweigen unseres sozialen Systems jeweils spezifisch eine Ermessensausübung auf einer Basis der einer spezifischen Betrachtung stattfindet und die Gemeinsamkeiten mangels der Klammer, die wir im SGB IX haben, letztendlich nicht mehr zieht. Das ist nach dem, was wir jetzt aus der Umsetzung des SGB IX wissen, und das ist ja noch lange nicht vollzogen, ist das also nicht irgendeine Spürkenkickerei, sondern Realität. Wir kämpfen ja heute dagegen, dass das eben immer noch so stattfindet. Und da bin ich auch schon bei dem Herrn Kurt mit der Frühförderung, weil das unmittelbar dazu passt. Gerade die Frühförderung ist ja noch mal ein besonderes Beispiel dafür, noch über das persönliche Budget hinaus. Der Gesetzgeber hat bei der Frühförderung im § 30 SGB IX ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet, dass eben heilpädagogische Leistungen, schulische Leistungen und heilpädagogische Leistungen, medizinische Leistungen, Krankenversicherung auf der einen Seite, Sozialhilfeträger oder bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen Jugendhilfeträger gemeinsam eine Komplexleistung erbringen können. So, und das ist in die gemeinsame Verantwortung der Träger gestellt worden. Basis und Instrument dafür ist das Instrument der gemeinsamen Empfehlung nach § 12, 13 SGB IX. Es ist, und das, die Plattform, auf der das stattfinden soll, ist die Arbeit Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. Es ist eben nicht gelungen, dass eben in der Verständigung miteinander erstens Leistungsinhalte miteinander definiert und korreliert werden konnten. Das hätte man vielleicht noch hingekriegt. Das viel größere Problem war, die Kostenzuordnung hinzukriegen. Und daran ist letztendlich auch die gemeinsame Empfehlung gescheitert, sodass dann eben in der Tat noch eine Rechtsverordnung her musste, die das dann also definiert. Mit der Wirkung, dass in der Umsetzung die Spiele aber trotzdem weitergehen. Also ich habe die Patientenbeauftragte vor kurzem in der Koalitionsarbeitsgruppe Behindertenpolitik wahrgenommen, die sehr deutlich darüber berichtet hat, wie sie zurzeit massiv darum kämpft, eben zu Verträgen zwischen Kommunen, Krankenkassen zu kommen, die endlich das durchführen, was in der Rechtsverordnung schon drinsteht. Also das, da haben Sie mal einen ganz deutlichen Anhaltspunkt dafür, wie dann künftig eben, wenn das Verwaltungsverfahren eben nicht mehr klar und eindeutig bundeseinheitlich auch gleich ist, sich das in den Ländern und bis hin zu den Kommunen ganz unterschiedlich entwickeln kann. Die Frau Schmidt hatte noch gefragt auf die nach den Auswirkungen auf das SGB II. Die Frage finde ich deswegen ganz wichtig, weil wir ja nun jeden Tag und zu Recht darüber diskutieren, wie ist denn gerade die Organisationsgestaltung, wie sind die Verwaltungsverfahren in diesem Bereich. Und da gibt es eine Arbeitsgruppe des Deutschen Bundestages, die sich damit befasst. Ich kann nur empfehlen, die Reihenfolge zu beachten. Wenn Sie die Verfassung geändert haben, bevor die Arbeitsgruppe dann mit ihren Gesetzen kommt, dann würde ich sagen, ist das Sache der Länder, das weitestgehend zu regeln, weil nämlich hier in die Aufgaben der Kommunen eingegriffen wird. Und da habe ich heute schon mal darauf hingewiesen, letzter Satz des Absatzes 1 des Artikel 84 gibt es ein klares Verbot für bundesgesetzliche Regelungen. Man muss das also sich ganz klar machen, was das auch zu aktuellen, hochpolitischen, hochbrisanten Themen wirklich bedeutet. Allerletzte Frage von dem Herrn Kurt bezog sich nochmal auf die betriebliche Situation. Übrigens auch ein ganz klassisches Beispiel. Die Integrationsämter sind zwar nicht Rehabilitationsträger, sie sind unterschiedlich in den Ländern in der Trägerschaft der Länder, aber auch zum Teil kommunaler Dachverbände und zum Teil sogar der Kommunen. Und sie verfügen über Mittel aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz oder Schwerbehindertenrecht, muss ich zu Recht jetzt sagen, mit der Folge, dass eben hier auch ohne die Eigenschaft des Rehabilitationsträgers Leistungen erbracht werden. Leistungen erbracht werden. Das sind Leistungen der Integrationsämter. Und Herr Kurt hat völlig zu Recht dargestellt, was das bedeutet, wenn eben in einer Kommune auf Landesebene, je jetzt nach Organisation der Integrationsämter, eben Interessen letztendlich die Mittelverwendung gestalten und nicht mehr der rechtliche Rahmen, die rechtlichen Grundlagen. Hier ist ein sehr breites Ermessen eingeräumt. Und das macht nochmals deutlich, dass wir eben in der Tat mit dem Verfahrensrecht auch im SGB IX noch nicht am Ende sind. Also die logische Folge wäre nämlich jetzt gerade, sich an der Stelle nochmal das Verfahrensrecht im SGB IX anzusehen und über eine weitere Operationalisierung nachzudenken.
Vielen Dank. Auf Fuchs folgt Igel. Herr Professor Igel, Sie würden bitte die Fragen der Kolleginnen Scharfenberg, Schmidt und Graf und des Herrn Kollegen Gröning beantworten.
Ja, ich werde das versuchen zu bündeln und nicht jede Frage einzeln abzuarbeiten. Ich fange mal hinten an, beim engeren verfassungsrechtlichen Diskurs. Was heißt besonderes Bedürfnis in Artikel 84 Absatz 1, Satz 4, der im Übrigen mehrfach hier zitiert worden ist, insbesondere auch von Herrn Pitschers? In Ausnahmefällen kann der Bund wegen eines besonderen Bedürfnisses, also besonderes Bedürfnis ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, sehr weiter unbestimmter Rechtsbegriff. Ich habe ein Problem mit der Vorschrift in der Interpretation, ist dann, wenn ein besonderes Bedürfnis gegeben ist, schon der Ausnahmefall indiziert? Oder brauche ich erst den Ausnahmefall und dann kann ich überlegen, ist für diesen Ausnahmefall diese besondere Bedürfnisklausel erfüllt? Also da stehe ich noch ein bisschen interpretatorisch vor Schwierigkeiten, aber das wird sich sicher auch klären lassen. Aber man kann das im Augenblick nicht konkretisieren, meine Damen und Herren. Ja, wir haben ja mit diesem Gesetz noch keine Erfahrung. Nur, da steckt ja auch sowas, für, Herr Pitschers hat das ja ausgeführt, eine Vermutung für die Föderalisierung, für die Kompetenz der Landesparlamente dahinter. Und diese Vermutung muss dann eben gekippt werden. Das zu diesem Punkt. Frau Graf, Pflegepolitik aus einem Guss, das war ja auch immer das Anliegen des zuständigen Bundesministeriums auf der Ebene. Dieses ist ja zwischen diesen beiden Häusern, also BMG und BMFS, FJ, gerade in der letzten Zeit sehr ernst genommen worden. Ich kann immer nur noch sagen, auf die Aktivitäten hinweisen, die die beiden Ministerien, da haben sich endlich mal zwei Ministerien zu einer gemeinsamen Strategie verstanden, im Hinblick auf den Runden Tisch Pflege veranstaltet worden sind und bei aller Kritik, die der Runde Tisch Pflege erfahren hat, aber es war eine gemeinsame Aktion und es gibt Wirkungen in die Szene hinein. Sowas würde möglicherweise auseinanderbrechen und ich kann mir die Situation nicht vorstellen, bei allen Schwierigkeiten, die die beiden Häuser gehabt haben, sich zum runden Tisch Pflege zu dieser Veranstaltung zu finden. Wie das dann gehen soll, dass das BMG oder das für soziale Pflegeversicherung zuständige Ministerium das sowas veranstaltet mit 16 Bundesländern. Also da ist meine Fantasie etwas eingeschränkt, deswegen, weil die Vergangenheit da immer etwas anders war. Dann zurück, das Zitat von Herrn Kunz, 70% der Heimbewohner würden das Heimrecht nicht kennen oder nicht gelesen haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kriterium ist für die Wirksamkeit eines Gesetzes. Ich weiß auch nicht, wie viele von Ihnen das Strafgesetzbuch von A bis Z gelesen haben, aber wir wissen alle, es ist vielleicht nicht tunlich, in die Tasche des Nachbarn zu greifen und sich dort finanziell zu bedienen und viele andere Dinge auch. Und die Straßenverkehrsordnung kennt auch keiner von uns vollständig und die verschiedenen Zeichen, weil der Führerschein lange zurückliegt, aber wir wissen trotzdem, dass wir einigermaßen vernünftig fahren sollen im Straßenverkehr. Also all dieses, dass man Gesetze nicht auswendig kennen muss oder gelesen haben muss, um Verhaltenswirkungen auf den verschiedenen Ebenen zu erzeugen, meine Damen und Herren, ich glaube, das hat Herr Kunz wahrscheinlich auch so nicht gemeint. Gut, Bundesregierung sagte ja in dieser Antwort auf Ihre kleine Anfrage, die Funktion des Heimgesetzes würde sich nicht ändern, die Schutzfunktion, wenn die Länder sagen, sie würden das Heimgesetz übernehmen. Da muss ich einen Satz hinzufügen, das würde dann stimmen, wenn es heißen würde, würden sie 1:1 übernehmen. Da steht aber, ich kenne die Anfrage und die Antwort, so nicht drin. Gut, warum das so beantwortet ist und so weiter, das ist jetzt eine andere Frage. Ich bin in meiner Funktion, die hier genannt ist, nämlich Vorsitzende dieser Bundeskonferenz für Qualitätssicherung, angesprochen worden, was wird denn die BUKO in Zukunft auf diesem Gebiet tun? Vielleicht will ich hier nicht zum großen Vortrag aushalten, aber meine Damen und Herren, bedenken Sie Folgendes, dass zarte Pflänzchen Qualitätssicherung im Bereich der Pflegeeinrichtungen ist erst nach und nach gewachsen. Und die eine Wurzel kommt aus dem Heimrecht und vielleicht sogar die stärkere Wurzel kommt aus dem Pflegeversicherungsrecht. Und wir sind bei weitem, meine Damen und Herren, noch nicht da in diesem Bereich der Qualitätssicherung, wo wir hinwollen. Und wir sind lange Zeit von der internationalen Situation, sowohl die Wissenschaft der Qualitätssicherung in diesem Bereich wie die Realität, 10, 15 Jahre hinterhergehängt. Und bitte, meine Damen und Herren, Sie kennen alle Herrn Fussek und die Pflegeskandale, die er immer in der Presse verbreitet. Glauben Sie nicht, dass es nur die berühmten schwarzen Schafe sind in dieser Szene. Das sind alle weiß und da gibt es 2, 3 Schafe. Nein, da gibt es sehr viel graue Schafe, wenn es die gäbe, sehr viel gesprenkelte und nicht nur einzelne schwarze Schafe. Und das weiß jeder, der in dieser Szene es zu tun hat. Und da wird auch nicht gelogen. Das ist natürlich, wenn Sie Verbandsreden hören, anders. Aber wir haben hier einen erheblichen Nachholbedarf. Wir haben einen erheblichen Nachholbedarf. Und da sage ich jetzt noch einmal, wenn die Länder ihre Hausaufgaben sehr früh, das war ja vor dem Pflegeversicherung, bei den Heimaufsichten gemacht hätten, dann würden wir auch hier besser dastehen. Dann würden wir auch hier besser dastehen. Antwort auf Ihre Frage, ob die BUKO auch bei einer Föderalisierung weitermachen würde. Ich würde sagen, erst recht, weil es noch notwendiger wird. Noch notwendiger als jetzt. Vielen Dank für diese Frage.
Vielen Dank. Die nächste Antwort gibt bitte Herr Professor Münder auf die Frage von Herrn Benneter.
Ja, Herr Benneter, Ihre Frage hat ja 2 Bestandteile enthalten. Der eine Teil war, ob denn sofort die Bundesländer davon Gebrauch machen würden. Also mit dem sofort, denke ich, das wird sicherlich nicht stimmen. Es wird nicht morgen passieren und auch nicht übermorgen passieren. Aber denken Sie dran, Sie nehmen die grundlegendste Revision des Grundgesetzes vor, mit einer Bestandskraft von knapp 60 Jahren. Jetzt mag die Verfallszeit eines solchen geänderten Grundgesetzes etwas kürzer sein. Aber Sie treffen an dieser Stelle eine Regelung, die sicherlich einige Jahrzehnte Bestand haben wird. Und sie betrifft deswegen Generationen von Kindern und Jugendlichen. Das Zweite ist Öffnungsklauseln. Warum sind denn die, woher ich die Annahme nehme, dass die in diese Richtung, wie ich es signalisiert habe, sich ändern werden, nachdem ja bisher anscheinend die Öffnungsklausel nur bedingt ausgenutzt worden ist? Lassen Sie mich in dem Zusammenhang kurz auch auf den 84 nochmal eingehen, weil ich ja auch da den Vorschlag gemacht habe, die Behördenbestimmung dort mit aufzunehmen. In den entsprechenden Satz 4, zu dem Satz 3 nur eines, weil es angesprochen worden ist, gestatten Sie die etwas despektierliche Äußerung, dass das eine parlamentarische Variante von Ping-Pong-Spiel ist, die da in Bezug genommen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und Sie gehen vielleicht immer vom besten Fall aus. Aber ich denke, man muss an solcher Stelle auch vom Worst Case ausgehen. Und an den Stellen, wo sich Bund und Länder verhakt, werden Sie davon ausgehen müssen. Wenn Sie es aufnehmen, haben Sie die Sätze 4 und 5. Sie haben in dem Satz 4 die Behördenbestimmung aufgenommen. Sie haben im Satz 5, dass ein derartiges Gesetz der Zustimmung der Länder bedarf, des Bundesrates bedarf. Also Sie haben erst einmal die hohen Hürden mit dem Ausnahmefall und mit dem Bedürfnis nach einer abweichenden Regelung. Von daher haben Sie im Satz 4 hohe Hürden und Sie haben den Satz 5, der diese Sache unproblematisch bremst. Was aber jetzt die Öffnungsmöglichkeiten anbelangt, Herr Benneter, was Sie angesprochen hatten, so kommt es auf die Nutzungsrichtung an, wenn ich das mal so sagen darf. Bisher hat das Bundesgesetz ein unteres Limit eingezogen. Unter das konnte man nicht runtergehen. Die Nutzungsrichtung war sozusagen nach oben. Wenn jetzt sozusagen die Nutzungsrichtung freigegeben wird, dann wird ein Wettbewerb einsetzen, wie ich Ihnen anhand der Gesetzesvorlagen beim Bundesrat gesagt habe. Es wird ein Wettbewerb nach unten eintreten. Es tritt kein Wettbewerb nach oben ein. Der Wettbewerb nach oben war möglich und hat nicht stattgefunden. Der Wettbewerb nach unten ist verschiedenen Initiativen. Da können Sie bei B wie Bayern anfangen, können über Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob ich jetzt Thüringen Unrecht tue, ich glaube, Thüringen hat kein Gesetz eingebracht vom Alphabet her am Schluss. Sie können durch die Länder durchgehen, durch einige Länder durchgehen. Es war immer das Bestreben, die Bundesvorgaben zu unterlaufen. Und wenn diese Regelung kommt, im entsprechenden 72 Absatz 2 beziehungsweise beim 84, wird der Wettbewerb nach unten stattfinden. Nicht sofort, eine Anstandsfrist wird man sich gönnen. Aber er wird stattfinden. Die Bundesratsinitiativen liegen ja noch auf dem Tisch. Die letzte vom 2.2.2006. Das ist noch nicht einmal ein halbes Jährchen her. Und die werden dann entsprechend umgesetzt werden, dieses Zuständigkeitslockerungsgesetz. Und das wird kommen, weil dazu Initiativen vorliegen. Beim anderen hat man 15 Jahre lang Zeit gehabt, Initiativen zu starten. Es ist keine gestartet worden.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Pitschers auf die Fragen der Kollegen Stünker, Benneter und Hennecke.
Ja, meine Herren Abgeordneten, interessantes Thema, insbesondere der Artikel 84 Absatz 1 Satz 4. Grundgesetz neu. Herr Stünker,
es sind auch noch weibliche Abgeordnete da.
Ja, ist schon recht. Der Artikel 84 Absatz 1 Satz 4 Grundgesetz Neufassung hat ja doch so eine Art Stufenverhältnis vor Augen. Erstmal muss der Ausnahmefall da sein, den muss man definieren und bestimmen, und dann geht's hinein in die Fragestellung, die in dem Satz 4 weiter entfaltet wird. Nun kann man ja der Meinung sein, diese Vorschrift ist in gewisser Weise ein Korrektiv, aber der Bund kommt vielleicht innerhalb dieses Korrektivs nur sehr langsam zum Zuge. Auf der anderen Seite teile ich nicht das, was aus Artikel 84 1 Satz 4 künftig hervorgehen wird für die Bundesländer, dass sich ein Wettbewerb nach unten ergeben wird. Diese Vorschrift des Satzes 4 ist in meinen Augen eher das, worauf es künftig anzukommen hat, wenn wir überhaupt in diesem Governance-Verständnis von Kinder- und Jugendhilfe verbleiben, also in neuen Formen der gesellschaftlichen Öffnung. Und dann ist der Wettbewerb in jede Richtung möglich. Der Bund hat ihn auch nicht nur, lieber Herr Kollege Münder, nach oben betrieben, sondern der Bund hat auch Wettbewerbsrichtungen nach allen Seiten zugelassen. Und Gleiches wird sich auf Länderebene ergeben. Und der Satz 4 unterstützt sozusagen, formuliert geradezu diese Entwicklung in meinen Augen hin zu einem Wettbewerb um konkurrenzfähige Lösungen. Und dass die immer mit Finanzen verbunden sind, ist doch selbstverständlich. Daran schließt in gewisser Weise auch Ihre Frage an, materiellrechtliche Strukturgebung, ob die möglich ist für Organisations- und Verfahrensregeln. Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe haben wir überkommene Beispiele dafür. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion in den 70er und 80er Jahren, die sehr intensiv geführt wurde. Was hat denn die Einheit des Jugendamtes an organisatorischen und materiellrechtlichen Konsequenzen? Und wenn man das materielle Kinder- und Jugendhilfe, damals Jugendhilferecht, nahm, dann argumentierte man daraus für einen gewissen Organisationsmindeststandard für das Jugendamt. Ein klares Beispiel, wie als Gesetzgeber, der Gesetzgeber, auch ein Landesparlament, aber auch natürlich der Bund durch materielle rechtliche Regelungen, Organisationsregelungen determinieren kann. Und Gleiches gilt dann auch für das Verwaltungsverfahren. Nehmen Sie ein Beispiel aus einem anderen Gebiet. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts deutlich das Trennungsprinzip bei Behörden befruchtet, hatte also eine organisationsrechtliche Konsequenz. Wenn wir nun, Herr Abgeordneter Benneter, all diesen Fragen eine Absage erteilen, und so habe ich Sie verstanden, wir lassen alles bei dem, was möglich war. Ja, okay. Dann bleiben wir in einem Zusammenhang, bei dem der Bund versuchen wird, nach wie vor weitere materielle und verfahrensrechtliche Regelungen zu treffen. Ihr Bedenken war, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Hochschulrahmenrecht im Bereich der Juniorprofessur dazu eine gewisse Schranke einrichten würde. Ich teile diese Auffassung, wenn sie denn bei Ihnen bestehen sollte, nicht. Weil das Hochschulrahmenrecht war eine Rahmenkompetenz, bei der die Frage doch entscheidend letztlich war, wie viel bleibt den Ländern im Hochschulbildungswesen. Hier würden wir von einer anderen Position ausgehen, nämlich von der konkurrierenden Gesetzgebung nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 Grundgesetz, alt und neu. Und das würde zur Konsequenz haben, dass Sie selbstverständlich als Bund weitere Regelungen treffen könnten, wenn der Artikel 84 neu nicht existieren würde. In ein anderes Feld, ein wenig in ein anderes Feld, führt die Nachfrage von Herrn Kollegen Hennecke hinein. Ich sehe das, wie die Frage auch nahelegt, wie Sie. Die Finanzkraft der Kommunen ist ein wesentlicher Aspekt einer künftigen Zuständigkeit der Bundesländer für das Verwaltungsverfahren und gegebenenfalls für organisationsrechtliche Annex oder andere Regelungen. Wenn man sich dieser Frage nach der Finanzkraft der Kommunen stellt, dann gibt es im Grunde drei Bemerkungen dazu. Das eine ist, Nicht ganz unberechtigt sind Befürchtungen, dass sich möglicherweise ein Gefälle ergibt in den Bundesländern, das mit der unterschiedlichen Finanzausstattung zu tun hat, beziehungsweise eine Abwärtsrutsche. Hier ist erforderlich, wenn die Bundesländer auf die Kommunen Aufgaben verlagern, in welchem Sinne auch immer, dann müssen organisationsrechtlich, verfahrensrechtlich, materiell, dann müssen sie konnex dazu die Finanzlasten tragen. Also es muss sozusagen eine Ermunterung zur Durchführung und überhaupt erst Einrichtung teilweise des Konnexitätsprinzips im Länderbereich geben. Es muss zur vollen Geltung gebracht werden. Was aber auch deutlich wird, ist drittens der Punkt, man macht eine materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche, organisationsrechtliche Grundgesetzreform im Sinne des Föderalismus und nimmt die finanzverfassungsrechtlichen Fragen, die Finanzreformfragen heraus. Und an dieser Stelle im Sozialbereich zeigt sich, weil ja letztlich kommunale Sozialpolitik der Kern aller Umsetzung ist, wie kurzsichtig dieser Schritt ist, weil nämlich in einer föderalismusgeprägten neuen Grundgesetzära diese Finanzreformfragen natürlich für die Kommunen eine zentrale Bedeutung haben. Und das muss in dem Gesamtkontext Bund, Länder, Kommunen eingestellt werden. Hier weist der gesamte Entwurf, soweit er sozial ist, betrifft Schwächen auf.
Danke. Vielen Dank. Zum Schluss kommt jetzt noch Herr Professor Wapnitz auf die Frage von Herrn Kröning.
Die an mich gestellte Frage lautet, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie den Satz 3 im Auge gehabt bei Ihrer Argumentation des Artikel 84 Absatz 1 im Entwurf. Der Satz 3 lautet wie folgt. Artikel 72 Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Er knüpft an den Satz 2, der zuvor steht, und der lautet, wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen, können die Länder davon abweichende Regelungen treffen. Wenn man jetzt in den 72 3 Satz 2 und 3 guckt, der entsprechend gilt, dann kann man wahrscheinlich rauslassen die Inhalte, die zunächst gemeint sind dort, nämlich vom Jagdwesen bis zur Hochschulzulassung. Das ist ja nicht Jugendhilfe. Aber es heißt ja auch entsprechend. Und deswegen verstehe ich das entsprechend so im Satz 2, dass entsprechend gilt jetzt dieses Thema mit den 6 Monaten und Satz 3, das Vorrangverhältnis des späteren Gesetzes vor dem früheren. Also insofern sehe ich den Satz 3 des Artikel 84 Absatz 1 als ein anderes Thema an, was nicht berührt unmittelbar, jetzt sage ich das hier diskutierte Thema, des Artikel 84 Absatz 1 Satz 4 und bleibe deswegen bei meiner Auffassung, dass man, wenn man überhaupt den 84 ändert, das Liebste wäre mir ja, man ändert ihn gar nicht, aber wenn man ihn ändert, dann zumindestens einfügt in den Satz 4 des Absatzes 1 die Einrichtung der Behörden und